Danke, Christian, für die Begrüßung, die Einladung, die Organisation. Einen schönen Abend uns allen. Einen guten Abend zu einem Thema, das uns als Menschen bis in die Knochen hinein berühren kann. Wir sind vielleicht glücklich, dass wir noch nie so mit Leid konfrontiert worden sind, aber wir wissen nie, wann und ob und wann es passieren wird, denn menschliches Dasein ist ausgesetzt dieser Möglichkeit des Scheiterns in der eigenen Planung, in dem, was man sich als Ziel setzt. Aber vielleicht noch gewaltiger, wuchtiger ausgesetzt den Leiden, dem Leid, der Zerstörung, der Gewalt, dem Krieg, der Flucht von Syrien oder nach Bethlehem, des Unberechenbaren, des ausgesetzt Erlebnissen, die uns die Kraft nehmen, die uns die Hoffnung nehmen, die uns den Mut nehmen, die uns die Orientierung nehmen und die uns den Sinn nehmen. Und ohne Sinn, wie soll Leben dann gehen? Wie soll ich mich entscheiden? Was soll ich heute tun? Wie soll ich bereit sein, das Schwere zu tragen, wenn es hereinbricht? Ich erinnere mich an einen 37-jährigen Mann, Akademiker, schon eine schöne Karriere hinter sich und eine noch größere Karriere in Aussicht vor sich. Und er kam zu mir voller Angst, denn er war in neurologischer Untersuchung. Und die Symptome waren nicht ganz leicht. Und er wartete auf die Diagnose. Und er befürchtete, was man ihm schon andeutete, es könnte Multiple Sklerose sein. Und er war voller Angst. Denn bisher war sein Leben anders ausgerichtet, anders orientiert. Es war ausgerichtet auf Tätigkeit, Beziehungen, Freundschaften, Feste, Reisen. Reiches Leben, ein erfolgreicher, hübscher Mann, eben verheiratet, noch keine Kinder. Und nun das Warten auf eine Diagnose, das Warten auf eine Wende des Lebens, das er sich nie hatte vorgestellt, mit dem er sich nie befasst hatte. So kann es in unser Leben hereinbrechen. Unerwartet, ungeplant. Es können Aspekte in unser Leben hereinbrechen, mit denen wir nie befasst waren, die aber zum Leben gehören. Leid. Wenn nun so eine Diagnose in der Luft hängt, dann ist Angst, viel Angst. Was wird werden? Und die Angst ist ganz konkret. In dem Gespräch, bei dem sich herausstellte, dass er sich nie mit solchen Fragen befasst hatte, er war auf der Sonnenseite des Lebens bis dahin und sehr erfolgreich. Nicht befasst zu sein mit der Frage stellte ihn plötzlich vor das Thema, wenn ich im Rollstuhl sitze, was soll da werden aus mir? Wie kann ich leben? Ich bin ja nicht vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen wird. Ob ich das überhaupt aushalten werde. Was mache ich mit meinem Leben? Das nächste Mal, als er wiederkam, war die Diagnose klar, es war MS. Und nun war die Frage, was zählt nun in meinem Leben? Um was geht es? Trägt der Erfolg noch? Lohnt es sich angesichts der Perspektive vielleicht in etwa 5 Jahren, und das war dann auch so, ich kenne den Mann auch in der Zeit nachher, in etwa 5 Jahren im Rollstuhl zu sitzen und nicht mehr die Berge und den Sport machen zu können? Ist das noch Leben? Geht da Leben überhaupt noch? Denn wenn alles läuft, wie man es sich wünscht, dann ist Leben natürlich sinnvoll, gut und schön. Aber wenn es nicht so ist, bin ich dem gewachsen, habe ich die Kraft, habe ich Fähigkeiten, dem standzuhalten, das auszuhalten, oder bringt mich das schier um? Psychisch, geistig, sodass ich hoffnungslos werde, verzweifelt werde, die Kraft nicht mehr habe, dass es nur noch schwer ist. Kann das noch Leben sein? Ich kenne Leben, er kannte es sehr gut, aber diese Seite von Leben, solches Leben, ist das noch Leben? Sehen Sie, das ist wirklich eine Frage an uns Menschen. Was ist Leben? Und Leid, Leid bringt uns diese Frage brennend nahe. Leid pflügt uns, bricht uns auf und fragt uns, ist dein Verständnis von Leben, die Art, wie du lebst, ist das wirklich tief genug, tragend genug, fest genug? Oder ist es ein Traum? Ist es ein Schein, ein Trug? Denn einmal werden wir auch noch sterben müssen. Wir schulden dem Leben etwas. Wir schulden dem Leben einen Tod, sagte mal Sigmund Freud. Da kann ja die Angst wiederkommen. Sich auf das Sterben vorbereiten. Wie geht denn Sterben? Wir haben ein Leben lang gelebt. Aber haben wir uns denn auch auf das Sterben vorbereitet? Kennen wir den Schlaf als den Bruder des Todes? Verstehen wir den Schlaf als eine Einübung ins Lassen? So könnten wir uns ein wenig auf den Tod vorbereiten und durch die Abschiede, die wir wirklich als Abschiede annehmen, oder durch die Haltung, dass wir den Tag so leben, dass ich realistisch leben, dass ich nie weiß, ob ich den morgigen Tag habe. Und da ich nicht weiß, ob ich morgen noch lebe, ist dies vielleicht der letzte Abend, der letzte Tag. Abschiedlich leben ist Vorbereitung. Leid stellt uns vor die Frage, was zählt wirklich im Leben? Um was geht es? Auch Altern macht das. Aber Leid macht es mit einer Vehemenz, mit einer Schwere, mit einer Wucht. Altern geht langsam, da kommt ein Fältchen an das zweite. Und die Umgebung bekommt ebenfalls die Fältchen. Und man ist nicht alleine. Das ist irgendwie tröstlich. Aber beim Leid, da bin ich auf mich zurückgeworfen. Ich bin alleingestellt, ausgesetzt. Und so war es auch bei diesem Mann. Er sagte, nun, mit dem Rollstuhl werde ich mich abfinden müssen. Ich kann ja noch immerhin am Computer was machen, auch wenn ich am Rollstuhl sitze. Und so weiter. Da fanden sich Wege, aber es war die große Frage, die jetzt aufkam. Jetzt, wo ich mich orientiere und befasse mit einem tieferen Verständnis von Leben und mich neu orientiere, kann ich da unter die Menschen gehen, kann ich mit Menschen zusammentreffen, die mir vielleicht auf die Schultern klopfen und sagen, nimm's nicht so tragisch, oder es wird schon, oder die mir irgendwie in ihrer Hilflosigkeit ja doch irgendwie helfen wollen, aber ich ertrage diese Oberflächlichkeit nicht mehr. Und er zog sich zurück, er meidete den Kontakt mit anderen Menschen. Außer mit seiner Frau. Da waren die tiefen Gespräche möglich. Das ist ja gut verständlich. Wir brauchen Menschen, die uns begleiten können, die mit uns sind, die uns auch einfühlend, nachfühlend verstehen und selbst ein Stück des Weges auch schon gegangen sind oder versucht haben zu gehen, damit wir erträglich sind für Menschen, die mit dem Leid und mit den tiefen Fragen des Lebens konfrontiert sind. So zog er sich zurück aus Scheu vor den Menschen. Ein wenig Scham, ein wenig Angst und vor allem Unwilligkeit, sich weiterhin mit Oberflächlichkeiten zu befassen. Denn das Leben, wie er es bis dahin führte, schien ihm nun im Verhältnis doch reichlich oberflächlich. Leid, eine Frage des Menschen. Eine Frage, die ein Thema, das immer hereinbrechen kann. Ein Thema, das wir uns nicht wünschen. Ja, warum wünschen wir uns Leid nicht? Nachdem Leid uns doch so vor wichtige Fragen stellen kann. Fragen, die wir uns vielleicht sonst nie stellen. Warum wünschen wir uns Leid nicht? Wir wünschen uns Glück. Aber eigenartigerweise, wenn wir glücklich sind, wenn wir verliebt sind, wenn wir gesund sind und Freude und Spaß haben, stellt sich die Sinnfrage nicht. Der Erfolgreiche fragt selten nach Sinn. Im Glück stellt sich die Sinnfrage nicht. Kaum. Selten. Philosophisch vielleicht. Oder wenn man immer nur Sachertorte isst, dann beginnt sie nicht mehr zu schmecken. Dann hätte man gern noch mehr Glück. Dann kann vielleicht die Sinnfrage so hereinschleichen. Im Leid stellt sich die Sinnfrage. Allein aus dieser Erfahrung können wir schon etwas ganz Grundsätzliches ableiten. Wenn es uns gut geht, wenn wir im Glück sind, dann sind wir mit Wertvollem verbunden, dann erleben wir etwas Gutes. Angesichts von Werten sind wir im Sinn. Wir werden das später vertiefen. Aber der Unwert, der Verlust, das Leid eben, wirft uns aus der Sinnspur oder kann uns leicht aus der Sinnspur werfen. Denn das erleben wir nicht als wertvoll. Darum wünschen wir uns nicht das Leiden, wir wünschen es niemandem. Leid ist sinnlos. Weil Leid ein Verlust von Wert darstellt. Sinn kann nur etwas sein, wo wir mit Werten verbunden sind. Darum stellt sich uns die Sinnfrage kaum, wenn wir glücklich sind. Dann sind wir in enger Beziehung zu Wertvollem in unserem Leben. Wenn wir in guten Beziehungen sind, interessante Tätigkeiten haben, Liebe erleben. Was ist Leid? Leid ist eigentlich, wo kommt das deutsche Wort, ist eigentlich einen Weg gehen. Lidan, das Mittelhochdeutsche heißt einen Weg gehen. Und es ist ganz ähnlich wie das mittelhochdeutsche Wort für Sinn. Sinnan heißt einer Richtung nachgehen. Beides sind Begriffe der Bewegung, des Gehens, des Prozesses, des Ablaufs, der Tätigkeit. Sinnan ist schon orientiert. Lidan ist einfach die Tätigkeit des Gehens. Mit dem Leidgehen wurde dann das Zentrale, weil das Gehen besonders schwer ist, wenn es leidvoll ist, wenn es weh tut. Und so wurde Lidan zu dem, was heute mit Leiden, unter Leiden verstanden ist, mit dem Schmerzgehen, mit dem Leidgehen. Oswald Sprenger sagte einmal zum Thema Gehen und Wege: Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Deinen Weg. Die vielen zugewachsenen Wege, die uns da umgeben. Wege entstehen, wenn wir sie gehen. Das ist doch eigentlich wahr. Die Waldwege, dort wo die Menschen gehen, entstehen die Wege. Wenn wir gehen, entstehen Wege. Wege entstehen, sagt Sprenger, wenn wir sie gehen. Es gibt einen Weg, den keiner geht, wenn du ihn nicht gehst. Es gibt deinen Weg. Das trifft, glaube ich, auf das Leiden besonders zu. Das Leiden können wir nicht delegieren. Das Leiden müssen wir selbst gehen, durchgehen. Wir können Aspirin nehmen, aber bei manchem Leiden hilft das nicht. Wir können Alkohol nehmen, aber bei manchem Leiden betäubt es nur kurzfristig. Leiden heißt meinen Weg des Schmerzes gehen, durchgehen. Leiden ist nicht einerlei. So wie die Wege unterschiedlich sind und wie die Wanderer unterschiedlich sind, werden unterschiedliche Wege eingeschlagen und wird unterschiedlich gegangen. Verzweifelt, klagend, stumm, hoffend, aufopfernd, in Auflehnung, in Demut, im Alleingang, im Bezogensein, im Gebet. Leiden, woher kommt das Leid? Ich möchte als nächstes das Thema Leid vertiefen und eine kleine Struktur geben, eine Landkarte des Leides und dann hinführen, was Leiden eigentlich bedeutet, warum es Leiden ist. Leiden kann stammen aus den verschiedenen Quellen. Leiden kann einmal kommen von dem körperlichen Leiden. Das ist der Typ des Schmerzes. Funktionelle Störungen, Verletzungen, Krankheiten, auch das ist Leiden. Ein gebrochenes Bein ist auch ein Leid. Im Allgemeinen scheitern wir nicht daran, aber es kann uns das Aufkommen einer Grippe ganz schön verzweifelt machen, wenn gerade Weihnachten kommt. Auch eine Grippe ist psychisch und geistig zu bewältigen. Psychisches Leid ist Leid anhand von Verlust, von Wertvollem. Da tritt Schwere ein in das Leben. Das Leben wird belastet, mühsam. Wenn die Liebe plötzlich fehlt, wenn der Partner, der Freund, die Freundin nicht mehr da ist, wenn der Wert der Gesundheit verloren geht durch eine Krankheit, wenn es nicht mehr wenn das Gute nicht mehr so zu erleben ist und ich mich nicht mehr fragen kann, wenn Depressivität kommt. Das sind Formen des psychischen Leides, wo es uns sehr darum geht, fertig zu werden mit der Beziehung zu unserem Leben, zu finden, wie es noch immer gut sein kann zum Leben, was hier wertvoll sein kann, was uns Kraft geben kann. Während das Leiden des Körpers der Schmerz ist, ist hier das Leiden die Schwere. Leben kann uns schwer fallen. Und dann kann Leben auch ein sehr persönliches Leiden bekommen. Das Leiden der Selbstentfremdung, wenn ich nicht mehr ich selbst bin, wenn ich mich nicht mehr kenne, wenn ich das Gespür, das Gefühl für mich verliere, wenn ich die Identität verliere, wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich mich schäme, wenn ich mich übergehe, nicht mehr kenne. Eine Verfremdung meiner selbst. Und schließlich kann Leiden neben Schmerz, Schwere und Selbstentfremdung ein existenzielles Leiden sein, das Leiden des sinnlosen Lebens. Das heißt, wenn ich nicht mehr sehen kann, wofür das gut sei, was ich dadurch mache. Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung sind typische Symptome eines Leidens, das seine existenzielle Orientierung verloren hat, dass daher den Sinn verloren hat. Was ist nun in diesen, allen diesen Formen des Leidens das Gemeinsame? Was ist eigentlich das Leiden? Nun, immer ist beim Leiden das Empfinden von etwas Negativem da. Leid ist unlustvoll, schmerzt, schwer. Unangenehmes muss ertragen werden. Leid ist also verbunden mit unangenehmen Gefühlen, aber die Bedeutung ist vielleicht verschieden, je nachdem, um welches Thema es sich handelt. Beim unangenehmen Gefühl des gebrochenen Beines, das ist distanzierter, als wenn ich ein schweres Leid in mir zu tragen habe. Nun, ganz so einfach ist es nun damit auch nicht, denn etwas Negatives zu tragen, mit Negativem befasst zu sein, das kennen wir. Wir kennen alle die Arbeit, die Mühe, dass wir so viel arbeiten, dass uns der Rücken schmerzt, dass wir Kopfweh bekommen, aber wir würden nicht sagen, das ist Leid. Die Geburt schmerzt. Aber es ist nicht das, was wir unter Leid verstehen. Ein eindrückliches Beispiel, wir gehen auf einen Berg und wir gehen lange und wir sind schon müde, hungrig, durstig. Die Muskeln tun weh, die Gelenke tun weh, Blasen an den Füßen. Und wir kommen nach Hause und wir leiden. Und sind glücklich. Wir ertragen so viel Negatives. Wie ist es möglich, Negatives ertragen zu können und dabei nicht zu verzweifeln? Allein diese Erfahrungen, die Askese im Sport, ein Jogging zu machen, das ist ja auch anstrengend. Wenn man es gut trainiert ist, dann ist man erfüllt mit Endorphinen und Glückshormonen. Aber bis man so weit ist, hat man einiges durchgemacht. Und so sind wir in unserem Leben immer wieder bereit, auch Schweres auf uns zu nehmen. Und warum ist das nicht Leid? Warum machen wir das freiwillig? Weil wir irgendetwas Wertvolles vor Augen haben. Und daher ist das Ertragen von Leidvollem nicht mehr, oder von Negativen nicht leidvoll, wenn wir es freiwillig machen. was immer wir freiwillig auf uns nehmen, das bricht den Stachel des Leides. Darin liegt ein Schlüssel versteckt. Wenn wir das, was wir durchmachen müssen, verwandeln können in etwas, wo Freiheit darin ist, dann nehmen wir dem Leid den Stachel. Genauso wie wenn wir auf einen Berg gehen. Wir gehen auf den Berg nicht, um Blasen zu bekommen und weh Füße zu haben. Wir nehmen das in Kauf, weil die Bewegung, die Luft, die Natur, die Wanderung, die Aussicht, die Menschen, mit denen wir gehen, das alles ein Gesamterlebnis ist, zu dem das Salz des Leides oder des Schmerzes dazukommen mag. Ich weiß, ich habe Muskelkater am nächsten Tag und dennoch mache ich es. Und das ist nicht Masochismus, sondern ich weiß, wofür ich es mache. Da ist Orientierung enthalten und da ist eben ein Wert vor Augen, für den ich das auch machen mag. Wo immer Freiwilligkeit, wo immer der Wille, die Entscheidung da ist, verliert Leid den Stachel. Das eigentlich Schwierige eines Leides oder das, was das Leid zum Leiden macht, ist, dass es, wenn es destruktiv empfunden wird. Das Destruktive, das, was etwas Wertvolles zerstört, etwas Lebenswichtiges, etwas, an dem wir hängen, das lässt uns einen Existenzverlust spüren. Das ist das zentrale Verständnis von Leiden, das subjektive Gefühl von Zerstörung, das Gefühl des Zerreißens, der Vernichtung, der Trennung von Existenzgrundlagen. Es ist nicht der objektive Sachverhalt maßgeblich, sondern die affektive Resonanz, die entsteht, das Gefühl, das entsteht, wenn ich erlebe, dass etwas Wertvolles zerstört wird. Mein Lebensplan, wie bei dem 37-jährigen Mann. Die Lebensorientierung war weg. Das war das Zerstörerische. Als er wieder Lebensorientierung hatte, es war immer noch schwer, es ist schwer, mit einer multiplen Sklerose zu leben, aber es ist nicht mehr diese Abgründigkeit des Leides da. Leid also ist, dem Leid können wir den Stachel nehmen, wenn wir es im Rahmen einer Freiwilligkeit auf uns nehmen, in Kauf nehmen, für etwas. Das ist die Grundidee, wie man Leid in den Zusammenhang bringen kann mit Sinn. Das Problematische an Leid ist, um es nochmals zu wiederholen, wenn Leid destruiert, wenn es zerstört, wenn das Erleben etwas zerstört, an dem ich gefühlsmäßig mit meinem Leben hänge, dann wird es wirklich Leid. Weil dann ist die Frage, genau die Frage, die dieser Mann am Anfang seiner Krankheit hatte, wie kann mein Leben noch gehen? Ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann, ob ich etwas Wertvolles finden kann, ob ich mir selbst treu sein kann und ob ich noch für etwas gut sein kann. Nun, Leid, also, wenn Leid mit Freiwilligkeit gepaart wird. Albert Camus hat denselben Gedanken aufgegriffen, und entwickelt. Und er sagte, Sisyphos, der von den Göttern gestraft wurde und als Strafe eine zum Ertragen von Sinnlosigkeit verurteilt wurde und einen Stein mühsam den Berg hinaufrollen muss und kaum ist er oben, rollt der Stein wieder runter und dies eine Ewigkeit lang. Es entsteht nichts Produktives. Es wird nur dieselbe Tätigkeit wiederholt, ohne dass etwas wird. Sinnlos. Und Sinnlosigkeit ist tatsächlich für den Menschen schwer zu ertragen. Und daher haben die Götter klugerweise gefunden, wie man einen Menschen sehr strafen kann, indem man ihm Sinnlosigkeit aufbürdet. Camus kam und sagte, ja, aber es gibt einen Weg. Es gibt die Idee der Freiheit. Das ist ja ein Grundgedanke der Existenzphilosophie. Die Idee der Freiheit könnten wir ja einführen. Sisyphos kann nicht dem Fluch der Götter entkommen. Er muss diese Tätigkeit tun. Aber innerhalb dieser Tätigkeit gibt es einen kleinen Freiraum von Freiheit. Wenn er diesen Freiraum zu nützen versteht, dann kann er den Stachel des Leides brechen. Denn dort, wo Freiheit ist, dort, wo es mir um etwas geht, ist die Schwere, ist das Leidvolle aufgelöst. Und der Freiraum ist, indem er, das war der Vorschlag von Camus, sagte, Sisyphos hat die Freiheit zu sagen, was ich tue, ist absurd. Aber ich will das Absurde auf mich nehmen. Ich bin bereit, den Stein motiviert hochzuschleppen, um den Göttern ein Schnippchen zu schlagen. Das ist französischer Existenzialismus. Der ist im Rahmen des Nihilismus. Das ist im Prinzip, hat Camus vorgeschlagen, dass Sisyphos eine Einstellung einnehmen kann. Und mit dieser Einstellung die Freiwilligkeit aktivieren kann. Wir werden dann später sehen, dass Frankl einen ganz parallelen Gedanken hatte, ihn aber einen anderen Weg gegangen ist, auf seinem Weg. Leid ist sinnlos, sagten wir. Leid führt durch die Destruktion dazu, dass wir den Wert nicht sehen, dass eben nur das Zerreißen, der Verlust im Vordergrund steht. Und dann weiß der Mensch nicht mehr, in welchem Zusammenhang er steht. Das ist ja eine der großen Fragen des Menschen. Nietzsche formulierte sie, indem er sagte, aber nicht das Leiden, nicht das Leid war sein Problem, sondern dass die Antwort fehlte auf den Schrei der Frage, wozu leiden? Die Sinnlosigkeit macht Leiden so schwer. Unter anderem ist es ein ganz wichtiges Element, denn die Sinnfrage ist eine globale Frage, eine Orientierungsfrage. Leid wirft uns primär vor die Frage, wozu das Ganze? In welchem Rahmen stehe ich? Was ist der Kontext, in dem das nun stattfindet? Wie kann ich das verstehen? Wofür? Was soll daraus werden? Es stellt die Grundfrage der Existenz, die Wertfrage der Existenz. Der große Zusammenhang, wenn ich verstehe, wofür das gut ist, was zum Beispiel bei einer Bergwanderung klar ist oder bei einer Geburt klar ist. Wenn ich es also nicht einbetten kann in ein größeres Gutes, dann zerbricht mir der Sinn. Und ich weiß auch nicht mehr, woran ich mich orientieren soll. Wie soll ich weiterleben? Was zählt? Leid wirft uns also, oder wirft meistens, und das ist die große schwierige Frage im Zusammenhang des Bewältigens von Leid, des Umgangs mit Leid, des Leidenmüssens, des Nicht-Verstehen-Könnens von Leid, stellt uns vor diese große Frage, in welchem Zusammenhang geschieht das? Es ist theologisch die Theodizee-Frage. Wie kann Gott das zulassen? Aber auch außerhalb des Theologischen und Psychologischen ist es die Frage nach dem Sinn, nach dem Sinn des Seins, nach einer speziellen Form von Sinn. Diese Art des Sinnes nennen wir ontologischer Sinn, der Sinn von Sein. Das heißt, wozu gibt es überhaupt etwas? Wozu habe ich diesen Krebs? Wieso muss ich den Tod meines Angehörigen aushalten? Wozu? Was ist der Sinn davon, dass es das gibt, dass es dieses Leid gibt? Etwas, das ist. Es ist da. Und ich verstehe nicht, wofür es da ist. Wie es dazu gekommen ist. Und wie sich das einfügt in mein Leben. Wie kann ich es integrieren in mein Leben und in mein Verständnis von Leben? Die ontologische Sinnfrage ist im Prinzip eine Frage, eine sehr philosophische Frage und eine sehr religiöse Frage. Leibniz sagte mal, formulierte diese Frage philosophisch, indem er sagte, eine große Frage des Menschen ist die Frage, wozu gibt es überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Schön formuliert. Das ist Philosophie, diesen Fragen nachzugehen. Da tut es aber nicht weh. Ja, das ist eine Anstrengung des menschlichen Geistes, hier mehr nachzugehen und zu schauen, was können wir überhaupt verstehen? Wo sind die Grenzen des Verständnisses? Wir können es nicht wissen, aber wir können Ahnungen bekommen. Wozu gibt es etwas? Wozu ist diese Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Das ist die ontologische Frage. Wieso bin ich auf die Welt gekommen? Das fragt sich ja schon das Kind. Eine sehr menschliche Frage. Eine sehr philosophische Frage. Und im Allgemeinen ist es so, dass diese Frage nicht sehr brennend ist, sondern man ist abgelenkt als Kind noch von den Spielsachen und von den Freunden und man ist dann später von der Arbeit und man ist immer irgendwie abgelenkt. Außer wenn die große Angst kommt. Die Angst stellt uns genau wieder vor diese Frage. Wozu bin ich überhaupt da? Und das Leid stellt uns vor diese Frage. Was ist der Sinn meines Lebens? Weshalb bin ich da? Und natürlich, nicht nur der Sinn meines Lebens, der Sinn des Lebens, der Sinn der Welt. Und dann gibt es viel Unangenehmes im Leben. Wieso gibt es Krieg? Hat Krieg einen Sinn? Und wieso gibt es AIDS? Hat AIDS einen Sinn? Wir versuchen dann manchmal Antworten zu finden, die dann oft schnell mal moralisch klingen. Eigentlich können wir das gar nicht wissen. Wir sehen einige Zusammenhänge, wir sehen ein paar Zahnräder, die sie ineinander greifen. Aber wozu letztlich in der großen Weite, das können wir nicht mehr umspannen. Schwer wird diese ontologische Sinnfrage, diese philosophische Frage, wenn es darum geht, mit einem Leid ein Leid zu bewältigen. Wieso gerade ich? Und dies und jetzt. Aber es ist dieselbe Fragetypus. Die Frage nach dem Sinn von Sein. Welchen Sinn hat es, dass ich diese Krankheit habe? Dass ich diesen Verlust erleben muss? Und wir müssen dieselbe Antwort geben. Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht wissen. Diese Frage übersteigt meinen Horizont. Aus dem einfachen Grund, weil ich es nicht gemacht habe. Und weil ich den Bauplan der Welt nicht kenne. Ich müsste Gott auf die Finger schauen, über die Schulter schauen, um zu wissen, wofür ich da bin. Und wofür es AIDS gibt, und wofür es Krieg gibt, und wofür es den Tod des Kindes gibt, und die Ungerechtigkeit, und die Gewalt, und den Mord. Es ist sehr wichtig für uns Menschen, dass wir hier die Grenze der Erkenntnis anerkennen, weil es uns zu einer Demut führt, vor der Größe, in der wir stehen. Die ontologische Sinnfrage ist eine Frage, die wir nicht beantworten können. Es ist eine Frage, deren Frage wir aber als Frage mächtig sind. Wir können die Frage stellen und wir können die Kraft aufbringen, diese Frage auch unbeantwortet zu lassen von uns aus, weil wir etwas ahnen, spüren oder glauben. Diese große Sinnfrage kann nicht kognitiv und mit dem Verstand und Intellekt gelöst werden und beantwortet werden. Es ist nicht die menschliche Frage, es ist die Frage der Schöpfung, der Evolution, wie immer Sie wollen, des Kosmos. Wieso gibt es überhaupt eine Ordnung und eine Struktur? Und in dieser Ordnung stehen wir. Und wir können erleben, dass wir in ihr stehen. Es ist die Ordnung, an der wir teilhaben, und wir haben diese Ordnung auch in uns. Sie durchdringt uns, so wie sie außerhalb anzutreffen ist. Das ist das Wunder, das ist das Große. Ich kann es berühren und in Kontakt, und ich bin in Kontakt mit dieser Ordnung. Aber ich weiß nicht, warum sie so ist. Vor der Größe, die damit verbunden ist, kann ich mich letztlich nur noch verneigen und kann sagen, eine Ahnung kann ich haben, ein Gefühl, dass es irgendwas Großes ist. Es ist ein spirituelles Erleben, an das wir herangeführt werden. Auch im Leiden, im Grunde ist es eine spirituelle Anfrage, hast du eine Ahnung, ob das große Ganze irgendwie eher was Gutes ist oder nichts Gutes ist oder gar nichts ist. Hast du eine Ahnung? Das ist wie ein Grundvertrauen in eine Größe, die uns übersteigt. Ich kann es nicht wissen, ich kann es nicht ausreichend begründet vortragen oder darlegen. Hast du eine Ahnung? Und es wirft uns natürlich die Frage auf, wieso gibt es das alles? Es ist die Frage des Glaubens. Und zu der Frage des Glaubens, da haben die Religionen zu allen Zeiten Antworten. Die ontologische Frage, also die Frage, die uns als erste aufbricht im Zusammenhang mit Leid, diese Frage können wir nicht aus uns beantworten, weil sie zu groß ist. Warum gibt es mich und warum gibt es dieses Leid für mich? Das kann ich nicht mehr wissen, weil ich nicht weiß, warum es überhaupt etwas gibt. Warum es ein Sein gibt. Aber ich bin darin. Ich bin Teil davon. Und daher kann ich die Vibrationen spüren, ich kann es ahnen. Und ich kann philosophieren und ich kann durch einen Glauben Antworten finden. Das ist die erste Frage, das erste existenzielle Thema, das uns oder ein existenzielles Thema, es gibt noch mehr, das uns aufbricht im Zusammenhang mit dem Leiden. Wozu? Was ist der große Zusammenhang? Gibt es einen Kontext, einen Rahmen, wo ich sagen kann, ja gut, dafür ist es gut. Wie die Geburt eines Kindes. Aber hier, den können wir nun nicht sehen, nicht wissen, aber wir können ein Gefühl haben. Eine Aufgabe oder ein Thema, an das uns das Leid hinstößt, ist diese Frage, wozu das Ganze? Deren Antwort uns übersteigt. Leid führt uns also an eine spirituelle Dimension heran und fragt nach dem, gibt es, an was glaubst du? Jeder Mensch glaubt etwas. Der Atheist glaubt, dass es nichts gibt. Der Christ glaubt, dass es einen Gott gibt. Der Buddhist glaubt, dass es ein Nirvana gibt, keinen Gott. So glaubt jeder. Wir können gar nicht ohne Glauben auskommen, weil diese großen Fragen eben nur glaubensmäßig eine Antwort bekommen. Und ohne diese Antwort, ohne eine solche Antwort, können wir nicht leben. Vor der großen Frage stehen wir nun und wollen Menschen begleiten oder selbst ein Leid bewältigen und fragen uns, können wir denn nicht mehr tun? Wir können mehr tun. Wenn wir erkennen, dass wir hier die Antwort nicht finden und es uns eingestehen und auch jedem, der uns fragt, eingestehen und sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welchen Sinn es haben soll, dass du dies durchmachen musst. Wenn wir das eingestehen, wissen Sie, das ist etwas, was sehr verbindet. Wenn ein Priester, jemand in Palliative Care, eine Ärztin, eine Therapeutin, eine Beraterin, ein Mitmensch, ein Nachbar, ein Elternteil, einfach sagt, nach allem, was ich weiß, wir können das nicht wissen, dann vermittelt es dem anderen, du bist mit deiner Frage nicht allein. Deine Frage ist auch meine Frage. Es ist eine Frage des Menschen. Du bist kein Sonderling, du bist nicht aus der Welt gefallen, du bist kein Outcast der Gesellschaft. Der Einzige, der nicht weiß, wofür das gut sein soll. Sondern wir alle sind darin. Es ist die Frage, die wir teilen. Wir sind solidarisch in dieser Frage. Das ist etwas sehr Wichtiges. Das Eingestehen des Nichtwissens. Das verbindet uns. Und dann können wir sagen, ja, wenn wir das uns eingestehen, dann ist die Sinnfrage, bekommt dann ein anderes Gesicht. Dann haben wir einerseits den Hinweis, uns mit dem Spirituellen zu beschäftigen und die Frage im Rahmen unseres Glaubens aufzufangen und zu halten und damit umzugehen. Aber nun gibt es auch noch eine viel praktischere Frage, nämlich den Blick vom großen Horizont zurücknehmen und uns bescheiden auf den Horizont des Menschen, das, was ich als Mensch überblicken kann. Und uns zu fragen, welchen Sinn könnte es denn haben? Heute. Für heute. Das ist der Horizont des Menschen. Für mich und heute. Was fordert, was ist der Challenge, der verbunden ist mit der Tatsache, mit der ich jetzt konfrontiert bin? Es ist etwas in mein Leben hereingebrochen. Aber ich lebe ja noch. Ich habe auch eine Freiheit, ich kann was entscheiden, ich kann was tun. Wie stelle ich mich? Wie gehe ich um damit? Was mache ich daraus, damit, trotzdem? Es bleibt mir ja noch was. Noch bin ich nicht tot. Also soll ich mich auch nicht verhalten, als wäre ich tot, sondern schauen, wie kann ich leben? Wie kann ich heute leben? Es nützt nichts, immer nur auf den Horizont zu schauen. Es ist wichtig, dass wir auch auf den Boden schauen, sonst können wir nicht gehen. Lidan heißt einen Weg gehen, mit dem Schmerz gehen. Und beim Gehen, habt ihr euch schon mal beobachtet, wie der Blick sich verhält beim Gehen? Wir schauen auf den Boden, unmittelbar vor uns, damit wir nicht über einen Stein stolpern oder über den Gehsteig. Und dann schauen wir voraus, an die Straße entlang, vielleicht an den Horizont. Und wir schauen, ob die gesamte Richtung so passt. Und dann schauen wir wieder ganz nahe vor uns hin. Und so sollten wir durchs Leben gehen, auch geistig, auch als geistige Personen. Dass wir einesteils den Blick auf das Ganze, auf das Große haben, aber dann den Blick auch senken und vor uns hinschauen, in diesem Tag, wie kann ich Leben gestalten und was kann ich aus meinem Leben machen, heute, mit den Bedingungen, in denen ich stehe. Also mit meinem Leid, mit dem Krebs, mit dem Verlust. Viktor Frankl hat, das ist ein Kernstück in seiner Logotherapie, in seiner Sinnlehre, hier diese Idee so formuliert, dass er sagte, wenn wir die Frage nach dem Sinn des Lebens eben nicht beantworten können, dann können wir aber der Frage eine andere Richtung geben. Wir können die Frage mal umdrehen. Wir können unsere Frage, was gibt mir das Leben, was bringt mir das, was habe ich davon, mal umdrehen. Wenn ich mich frage, statt zu fragen, habe ich da noch ein gutes Leben, was gibt mir das Leben, wenn ich im Rollstuhl sitze, umdrehen und fragen, was will das Leben von dir? Christian hat es schon angedeutet. Also, nicht immer nur bin ich der Fragende, ich bin es auch. Aber ich bin auch der Befragte, der vom Leben, von den Umständen, von den Bedingungen her Befragte. Und die Frage ist, was machst du damit? Wie gehst du um? Wie gestaltest du dein Leben damit? Denn Leben ist noch immer da. Und es nicht aufzugeben, sondern in dem Rahmen das Bestmögliche zu machen, das ist durchaus etwas Sinnvolles. Das Problem ist nur, dass viele Menschen sagen, ja, aber das ist mir zu wenig. Ich möchte, dass es so ist, wie ich es will. Und die Lehre des Lebens ist, das Leben hält sich nicht an uns. Das Leben hat seine Größe, seinen Fluss, seine Richtung. Das Leben ordnet sich nicht meinen Willen unter, sondern mein Wille und ich und mein Dasein in dieser Welt heißt, mich einbetten in diese Gegebenheiten, die da sind. Sie zu ändern, wo es möglich ist, aber dort, wo es nicht mehr möglich ist, das zu tun, was nötig ist, um wenigstens das Leben zu erhalten. Das ist eine Sinnfrage. Das ist eine existenzielle Aufgabe. Das Leben, die Bedingungen sind eine Anfrage an mich. Was kannst du damit machen? Schau mal, hast du irgendeine Geschicklichkeit? Hast du Fähigkeiten? Hast du Ideen? Wie kannst du, wenn du im Rollstuhl sitzt, den Tag gestalten? Nicht mehr im Cabrio und nicht mehr auf den Bergen. Dort habe ich es gewusst. Aber jetzt ist das Leben anders. Wie geht Leben unter diesen Umständen? Das ist eine Riesenherausforderung, besonders wenn es ein Leben ist, das ich mir ja nicht wünsche. Aber liebe ich das Leben? Wenn ich das Leben liebe, dann versuche ich es auch unter diesen Umständen zu machen. Wenn mir am Leben nicht so viel liegt, nicht so viel wie an meinen Zielen, an meinen Erfolgen, dann bin ich vielleicht nicht bereit. Dann macht mich das Leben aber ganz schön depressiv. Dann brauche ich die Depression, weil das Leben korrigiert mir, versucht mir zu korrigieren, eine Vorstellung von Leben, die mit dem Leben nicht übereinstimmt. Frankl meinte also, statt immer nur darauf zu schauen, was ist mein, was gewinne ich, was habe ich davon, was gibt mir das, was bringt mir das, was profitiere ich, was ist das für mich das Gute? Also nicht nur von mir heraus auf die Welt zu schauen, was kriege ich? Dass wir, so wie wir den Blick wechseln im Gehen vom großen Horizont auf den Boden vor uns, dass wir die Frage wenden, dass wir uns auch mal fragen lassen und uns fragen, ja, und was will der Krebs von mir? Es ist nicht so wichtig, wie der Krebs verläuft, sondern was machst du damit? Das ist die existenzielle Frage. Die Herausforderung an die eigene Person mit ihrer Entscheidung, mit ihrer Verantwortung, mit ihrem Verständnis, mit ihrer Beziehung zum Leben und zu sich selbst. Was machst du mit dem, was dir das Leben jetzt beschieden hat? Was dir das Schicksal, darum heißt es Schicksal, geschickt hat? Das will was von dir, das kommt nicht von ungefähr. Wir wissen zwar nicht, wieso es kommt, den ontologischen Sinn verstehen wir nicht. Aber da ist es. Und ich bin da. Und das weiß ich sehr wohl. Und wie, was ich damit tun kann, das kann ich mir überlegen. Das ist der Horizont des Menschlichen. Die große Sinnfrage also herunterbrechen auf die Sinnfrage des menschlich Überschaubaren, den Sinn dieser Stunde, dieses Tages. Wie schaffe ich diesen Tag, diese Stunde? Und wenn ich da etwas gemacht habe, was gut ist, und ich kann dabei Leiden haben, und ich kann Krebs haben, aber ich kann auch dabei Musik hören, oder ein Gespräch führen, oder einem Gedanken nachgehen, dann war mein Leben nicht sinnlos. Dann habe ich etwas getan, was einen Wert hatte. Dann bin ich wieder in dem Bereich, wo Freiheit Platz greift. Das bricht, wie wir sagten, dem Leiden den Stachel. Allerdings, es braucht Bescheidenheit dafür. Es braucht die Demut des Eingestehens, dass ich es nicht verstehe, und Bescheidenheit im Anfangen bei dem, was mir übrig bleibt. Das ist nicht leicht. In meiner langjährigen Praxiserfahrung ist das einer der Hauptgründe, warum Menschen lange leiden und viel leiden und sehr leiden, weil sie es irgendwie nicht schaffen, nicht können, nicht wollen, weil es nicht in ihren Kopf geht, weil es in ihrem Herzen keinen Platz hat, sich mit wenigem zu begnügen, mit dem, was jetzt ist. Existenziell ist das Wichtige, denn das in dem Wenigen ist Freiheit. Und wenn ich nur Weniges tue, kann ich Freiheit leben. Eindrückliches Beispiel, das Frankl in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben beschreibt, in dem Buch, wo er über seine Erfahrungen im Konzentrationslager schreibt, wo diese KZ-Häftlinge ja einem Drill und einer Gewalt untergeordnet waren, wo man sagen muss, da gab es eigentlich keine Freiheit, aber es gab sie. Nur wer diese kleinen Nischen von Freiheit nicht gesehen hat, der empfand sich entwürdigt und zur bloßen KZ-Nummer gemacht. Und diese kleine Freiheit war, so schreibt er, Wir haben uns am Morgen beim Appellplatz einen Stoß gegeben und dem Nachbar gezeigt, schau mal, der Sonnenaufgang. Und wir haben uns guten Morgen gesagt. Aber es haben nicht mehr alle gemacht. Aber guten Morgen zu sagen, ist ein Akt der Freiheit. Und den anderen auf etwas Schönes aufmerksam zu machen, ist ein Akt der Freiheit. Das ist wirklich, also für mich etwas sehr Berührendes. Hier konnte ich erstmals sehen, wie man lernen kann, im Äußersten noch dieses bisschen Freiheit zu finden. Aber dieses bisschen Freiheit, schreibt dann Frankl weiter, das war lebensnotwendig, weil es uns zu Menschen gemacht hat. Wir haben natürlich nichts ändern können an unseren Lagerbedingungen und Arbeiten und Krankheiten. Und wir waren Ausgesetzte, aber wir haben uns diesen Rest dessen, was uns die Würde gibt, erhalten, indem wir uns als Personen versucht haben zu sehen und einen Gruß auszutauschen. Und manchmal war es nur noch ein Blick, weil die Kraft fehlte. Es gibt bis in den letzten Atemzug ein bisschen Freiheit. Das Problem ist nur, kann ich mich damit begnügen? Ist es mir noch immer genug, dass ich das Wenige aufgreife? Das ist eine Riesenfrage. Wir sind ja auch unbescheidene Menschen. Wir möchten mehr haben. Wir möchten es wirklich gut haben. Das ist auch recht. Aber manchmal haben wir ein Weihnachten, wo nicht sehr viel Gutes ist. Und die Frage ist, gibt es da eine kleine Blase, eine Sichel, eine Luftsichel von Freiheit, wo ich durchatmen kann? Und kann ich die leben? Bin ich bereit, die zu leben? Immer wieder sind wir da vorgestellt, wo kann ich mich als Person, das heißt eben als dieser Mensch, der eine Entscheidung treffen kann, leben und realisieren. Und angesichts des Leidens, des großen, schweren Leides, ist dies zunächst einfach verstellt. Das, was wir gewohnt sind zu tun, geht nicht mehr. Wir erleben reine Zerstörung. Aber wenn der Schock sich legt und wenn wir vor der großen Sinnfrage stehen und dann langsam den Blick auf unseren alltäglichen Horizont senken und Realisten werden, dann erleben wir, dass das, was da eingetreten ist, nicht das Ende aller Tage ist, sondern der Anfang von neuen Tagen. Von Tagen, die jetzt etwas anderes von mir wollen, etwas anderes von mir fordern, die von mir jetzt wollen, dass ich mich neu ausrichte, dass ich mich neu fasse, neu orientiere, dass ich Kontakt aufnehme, Bezug aufnehme zu einer Tiefe, die in mir ist, die außerhalb von mir ist, die in der Welt ist. Da ist Raum zum Wachsen. Der Umgang mit der ontologischen Sinnfrage also ist einerseits der Verweis, der für jeden Menschen gilt, sich mit der spirituellen Grundlage und mit seinem Glauben zu befassen. Die ontologische Sinnfrage selbst. Und andererseits der Hinweis, in der existenziellen Wende zu schauen, und wie geht Leben praktisch unter den neuen Bedingungen? Habe ich dazu eine Idee? Wie kann ich das anstellen? Existenzieller Sinn, das ist dieser andere Sinn, das ist der praktische Situationssinn, der Sinn in der Situation jetzt, hier und heute. Der existenzielle Sinn, der hängt von mir ab, bitte. Nämlich, was ich mache. Der ontologische Sinn hängt von dem ab, der es gemacht hat. Das war nicht ich. Aber jetzt gibt es auch einen Anteil, der von mir abhängt. Ich bin durch ein Leiden nicht aus meiner Verantwortung entlassen. Ich bin nicht aus dem Leben entlassen. Ich bin noch im Leben und ich habe dieses Leben zu leben. Ich kann mich umbringen. Das ist eine Form, wie ich mit dem Leben umgehe. Aber ich muss das nicht. Leid stellt uns also, fordert uns heraus, selbst das Leben wieder in die Hand zu nehmen und es nicht abzugeben und nicht zu warten. Und nicht nur zu hadern. Ich darf schon hadern, aber zu fragen, ja, was will es von mir? Existenzieller Sinn, denn daher verstanden als das, was mir jetzt möglich ist. Hier, jetzt, an diesem Tag. Was ist mir heute möglich? Unter den Umständen, die jetzt vorherrschen, die ich nicht wollte, die eingetreten sind. Ganz schlicht ist eigentlich dieser existenzielle Sinn. Was ist mir da möglich? Was könnte ich tun? Vielleicht sogar noch mehr. Was wartet da auf mich? Was möchte von mir gemacht werden? Wartet da jemand auf mich? Oder habe ich etwas, für das dass ich eigentlich auch mal machen wollte oder gerne gemacht hätte, ist diese Stunde dafür geeignet? Das ist existenzieller Sinn. Wir alle tun das täglich. Es ist uns gar nicht bewusst. Nur da, wo es problematisch ist, wo es nicht geht, da müssen wir uns natürlich, da hilft es uns, wenn wir Kenntnis haben von dem, was wir sonst automatisch, selbstverständlich, spontan tun. Verstehen also, Leid, dieser große Ausbruch vor dem Unverständlichen, wie ist das möglich? Ich verstehe es nicht. Ich kann es auch nicht verstehen. Aber es gibt eine Ahnung, es gibt ein Gespür, es gibt einen Glauben. Der hat damit zu tun, mit dem fasse ich es. Und dann schaue ich wieder auf den Boden vor mich, auf das unmittelbare Gehen. Was will diese Situation jetzt von mir? Was könnte ich dazu beitragen, dass etwas zum Besseren wird? Ich kann den Krebs nicht heilen, vielleicht. Also wenn das geht, ist das natürlich das Erste. Aber was könnte ich dazu beitragen, dass mein Leben trotzdem heute gut ist? Weil ich für etwas was tue, für jemanden, für mich, am Leben bleiben. Ich bin noch am Leben. Das Leben weiterhin aufgreifen und hier diese kleine Sichel von Freiheit, die mir bleibt, zu leben. Im Konkreten ist das dann, Frankl hat es dann bezeichnet, dass das im Konkreten darauf hinausläuft, an meiner Einstellung zu arbeiten. Wenn ich in der realen Welt nichts mehr ändern kann, dann kann ich immerhin noch mich ändern. Ich kann an mir arbeiten, an dem, dass ich das Wenige, was ich habe, ganz erlebe. Wenn ich nur ein Brot habe, wenn ich dieses Brot achtsam esse, dann ist es wie ein Kuchen. Wenn ich das Wenige achtsam tue, dann verwandelt es sich, weil sich mir eine Tiefe erschließt, die ich angesichts des Vielen, das wir üblicherweise zur Verfügung haben, gar nicht so leicht finden kann. Das Leid verschließt uns die Türe zur Quantität. Aber öffnet uns die Türe zur Qualität, zur Tiefe. Zu einer Tiefe, die einen intimen Charakter hat, über die es schwer ist zu sprechen. Die Tiefe ist die tiefe Verbundenheit mit dem Leben. Liebe ich dieses Leben, weil es gut ist. Unbedingt will ich dieses Leben unbedingt weiterleben, also auch unter den Bedingungen, wie sie auch kommen, dem Leben die Treue halten. Oder nicht? Setze ich dem Leben Bedingungen? Wenn es nicht die Bedingungen hat, dann bin ich nicht mehr bereit zu leben. Der Mensch ist frei. Der Mensch hat eine solche Größe, dass er auch das tun kann. Er kann Türme bauen zu Babel. Aber das Leben hat seine Gesetzlichkeit. Das Leben will was von mir. Das Leben will, dass ich mich in diesem Leben einfinde, zurechtfinde, wiederfinde, entwickle, wachse, das heißt weitere Fähigkeiten entfalte, reife, die vorhandenen Fähigkeiten entwickle. Und da kann ich sogar über mich hinauswachsen, wie es Frankl mal aufgeteilt hatte, von wachsen zu reifen, zu in diesem Großen oder in diesem Letzten oder in diesem Innersten über mich hinauswachsen, in eine Größe, von der ich vorher gar keine Ahnung hatte, dass sie in mir ist. Da schlummern Potenziale, die bekommen eine Chance, auch im Leid. Und die Haltung im Leid kann sein, dass ich mich konkret frage, wie will ich dieses Leid auf mich nehmen? Hier ist auch eine Zone von Freiheit. Im Wie. Ich muss nicht schreien, aufbegehren, verstummen. Ich kann schreien, aufbegehren, rebellisch sein. Hadern, mit Gott hadern, mit dem Leben hadern. Es kann mich wegtragen, weil die Psychodynamik so stark wird. Auch das ist möglich. Aber daneben ist immer noch eine Zone der Freiheit. Ich kann dabei oder davor oder danach auch mit jemandem sprechen darüber. Oder mit mir sprechen. Oder mit Gott sprechen. Oder beten. Ich kann versuchen, anderen Leid abzunehmen, ihnen nicht allzu sehr auf zur Last zu fallen. Ich kann laut oder leise leiden. Es gibt viele Formen des Leidens. Und das hängt mit mir zusammen. Es zeigt sich darin auch, wer ich bin. Und ich kann darin noch etwas Freiheit verwirklichen. Und wie wir sagten, wenn wir Freiheit verwirklichen können, dann verwirkliche ich mich als Person, dann erhalte ich mir eine Würde. Im Wie des Leidens ist Freiheit und im Für wen des Leidens ist auch nochmal eine Zone von Freiheit. Für wen? Für die Angehörigen, für die Freunde, damit sie nicht noch mehr leiden. Für mich, damit ich mir in den Spiegel schauen kann, damit ich mein Leben so weiterlebe, wie ich es gelebt habe, damit ich in mir treu bleibe. Für Gott. Für das ewige Leben, für den Glauben. Auch da ist noch eine Zone von Freiheit. Hier sehen wir also, dass im Bereich des existenziellen Sinns, der von mir abhängt, einiges zu tun ist, einiges möglich ist. Da können wir gestalten. Die Bedingungen setzen einen neuen Rahmen, aber sie lassen einen Raum frei, in dem ich nun das Bild zu malen kann. Es hängt von mir ab, wie ich den Tag gestalte und in welcher Einstellung ich zum Leben lebe. Und es hängt von mir ab, Beziehungsweise es führt mich an diese tiefe Verbundenheit mit dem Wert des Lebens überhaupt. Ob dieses Leben gut ist oder nicht. Für mich gut ist. Ob ich mein Leben für wertvoll empfinde und dafür eben auch bereit bin, mich diesem Leben zu stellen. Ich möchte zum Schluss ein Zitat bringen von Viktor Frankl, der in diesen Jahren im Konzentrationslager mit dem extremen Leid konfrontiert war und der dann, als er nach der Entlassung sein drittes Buch geschrieben hat, Der leidende Mensch hieß das Buch. Er hat es seiner im Konzentrationslager verstorbenen Frau gewidmet. In diesem Buch schreibt er am Ende und fasst meines Erachtens damit in einem Satz sehr brillant zusammen vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben. Er sagt, das Leiden, also zunächst sagt er, Leid ist sinnlos, aber im Leiden, in der Art, wie ich damit umgehe, da können wir Sinn finden. Also in dem, was wir daraus machen, in diesem existenziellen Sinn, da können wir Sinn finden. Und Leiden, solches Leiden, macht den Menschen hellsichtig. Das heißt, wenn man leidet, gelitten hat, dann bekommt man einen viel tieferen Blick. Man spürt viel mehr von der Tiefe des Lebens. Das ist Wachstum, Traumatic Growth und so weiter. Es wird in der Psychotherapie und Psychologie heute viel mehr thematisiert als früher, dass da ein Wachstum möglich ist. Und das ist eben geistiges Wachstum. Das ist Vertiefung der Existenz. Leiden macht den Menschen hellsichtig und die Welt durchsichtig. Zu dieser spirituellen Tiefe. Durchsichtig, wie ja, durchscheinend ist so ein Milchglas. Da sieht man die Schatten dahinter. Aber durchsichtig ist dann transparent. Man sieht auf einmal viel tiefer durch, weil man selbst auch hellsichtiger geworden ist. Also Leiden macht den Menschen hellsichtig und die Welt durchsichtig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Lebendige muss wachsen, sonst stirbt es. Wachsen heißt entfalten. das, was im Keim angelegt ist, soll hervorkommen können, soll kräftig werden, soll dastehen. Der Strauch, der Baum, die Blume in der Natur. Das Kind, es soll nicht klein bleiben, es soll wachsen, es soll auch mal groß werden. Allein deswegen, weil alles Lebendige vergänglich ist. Denn wenn mein Kind klein bleibt, das wäre ja süß und schön. Aber irgendwann mal werde ich länger sein. Und wenn das Kind dann immer noch als Kind gehalten wird, es wächst natürlich biologisch halt noch heran, das kann man auch halten, aber noch ganz psychisch ziemlich noch als Kind halten. Es wehrt sich, aber man kann da auch schon gegensteuern. Also manche Kinder, manche Erwachsene sind Kinder, und sie wurden auch als Kinder gehalten. Und sie haben es sich gefallen lassen. Und sie sind eben nicht herangewachsen. Dann wird einmal der Tag kommen, wo sie auf sich allein gestellt sind. Und wenn sie nicht heran, wenn Leben nicht heranwachsen kann, zu seinen Fähigkeiten und die Fähigkeiten entfalten kann, dann kann es nicht fruchtbar werden. Jedes Leben will fruchtbar werden. Das ist ein Sinn von Leben. Denn es gibt kein Leben, das nicht fruchtbar ist. Diese Formen des Lebens haben sich schon vor langer Zeit aufgewirkt. Darum macht es um am Leben zu bleiben. Danke.
Vielen Dank für das Zitat. Ich möchte die erste noble Wahrheit zitieren, alles Leben ist Leiden. Und möchte einfach nur fragen, ob das aus Ihrer Sicht mit Ihrer Erfahrung ein Übersetzungsfehler ist. Oder ist das Leiden dieses Nicht-Erkennen des Sinns, also diese Ignoranz oder diese Unwissenheit des Sinns, den Sie ja als quasi als Wurzel für diesen Stachel, die Entstachelung des Leidens bezeichnet haben, so wie ich es verstanden
habe? Ich würde Ihr Zitat, alles Leben ist Leiden, aufnehmen, wenn noch ein kleines Wörtchen dazu käme. In allem Leben ist Leiden. Dann würde es passen. Aber Leben ist weit mehr als. Aber es gibt natürlich kein Leben ohne Leiden. Es fängt mit Leiden an, mit der Geburt. Vorher ist vielleicht noch das große Glück. Aber mit der Geburt, wenn wir dann wirklich auf die Welt kommen, dann fängt es an. Und wenn wir nicht den ersten Schrei machen, dann kriegen wir keine Luft. Dann ist auch was. Also, es beginnt mit einem Schrei. Im Leben, es gibt. Was müssen die Kinder leiden, wenn sie die Zähne bekommen? Die Fieber und so. Also, körperliches Leiden, seelisches Leiden, was sich die Kinder gegenseitig antun, wenn sie heranwachsen. Ist, damit sie ein bisschen Konturen bekommen als Person und was sie sich auch verletzt. Und wir, die Kinder, manchmal uns oder so. Also im Leben gibt es schon viel Leid. Und vieles Leid ist auch selbst gemacht. Einfach nicht nur von Mensch zu Mensch, aber ich mir selbst und Selbstvorwürfe und Selbstzerfleischungen und so, sondern auch selbst gemacht, weil ich einfach etwas nicht wahrhaben will, nicht glauben will und mir den Kopf anschaue. Und immer wieder nicht glauben will und immer wieder scheitert die Beziehung und ich packe es nicht wirklich an und so. Da ist schon auch viel Selbstgemachtes drin. Also im Leben gibt es schon Leid, aber im Leben gibt es noch viel mehr. Und so wie in der Geburt gibt es auch Leid, aber in der Geburt gibt es ein Kind. Und so gibt es im Leben einen Wert. Einen großen Wert, ein Glück, das ich überhaupt sein kann. Ein Glück, das die meisten Menschen erleben können, dürfen.
gibt einige schwierige Lebensformen, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Aber im Großen und Ganzen. Also, im Leben ist Leiden. Weil Leben ist viel mehr als Leiden. Ein Leben ist erst dann Leben, wenn das Leiden integriert ist, wenn es neben dem Leiden etwas gibt, wofür ich Leben mache. Was es wert macht, zu leben. Und das kann ganz bescheiden sein. Ja, danke.
Ist ja der Gedenktag des Heiligen Johannes vom Kreuz, wo ich mir vorhin gedacht habe, interessant. Weil du auch sagtest, diese Frage, wo ist Leid selbst gemacht, wo quälen wir uns selbst, vielleicht auch mit den Vorstellungen, die wir haben vom Leben. Also was ist, jetzt wenn wir Begleiter von Menschen, die im Leid sind, wenn wir denen nahe sein wollen, was würdest du empfehlen aus deiner langen Erfahrung, wie wir mit Menschen sind, die Leid tragen, also wenn wir in Mitleidenschaft vielleicht gezogen werden. Was würdest du aus deiner langen Erfahrung der Begleitung vielleicht so als Abschluss uns nennen? Wie können wir das Leid nicht noch erschweren durch die Art vielleicht gut gemeinten Begleitens? Von der anderen Seite getragen.
Marie von Edler Eschenbach hat einmal gesagt, kein Mensch will leiden, aber jeder will gelitten haben. Warum? Wenn man etwas Schweres durchgemacht hat, kommt man nachher anders heraus. Man ist nicht mehr dasselbe. Wenn ich gelitten habe und ich es geschafft habe, das ist ein gewisses Gütezeichen. Wir haben ja großen Respekt vor Menschen, die ein schweres Leid ertragen haben und nicht kaputt gegangen sind. Das, es gibt immer wieder Untersuchungen, welche Menschen besonders geschätzt werden. Und diese Menschen rangieren in diesen Untersuchungen in den Top-Positionen. Nicht die Professoren und nicht die Politiker leider auch, sondern diese Menschen. Da haben wir einen natürlichen Respekt, weil das ist eine menschliche Größe, diese Resilienz, diese Kraft wieder aufzustehen. Und gelitten haben aus dem heraus, oder sich mit seinen Leiden befasst haben, aus dem heraus mit anderen Menschen zu gehen, bei anderen Menschen nicht einzufinden, das macht mich sensibel für das. Ich kenne doch dann wenig ein bisschen die Landschaft, in der der Mensch sich befindet. Ich kann besser einfühlen, was er braucht. Wenn ich das nicht wirklich kenne, habe ich noch immer eine gewisse intuitive Fähigkeit. Das hat der eine Mensch stärker, der andere schwächer, aber jeder hat etwas davon. Und darauf zu schauen, nicht irgendwas verkaufen wollen. Keine Religion und keine Psychologie und so, sondern Mensch zu sein. Einfach offen zu sein, Fühlung aufzunehmen. Zu mir zuerst, denn aus meiner Fühlung zu mir kann ich dann auch gut Fühlung zum anderen aufnehmen. Und gar nichts machen wollen. Einfach da sein, mit sein, mitfühlen. Vielleicht mal sagen, magst du noch einen Spaziergang gehen? Oder schau da, ein Glas Wasser. So, es braucht da nicht viel. Es braucht alles, mich, aber sonst nichts. sonst nicht, denn ich einfach die miteinander Fühlung und Schwingung aufnehmen. Und dann mit der Zeit kommt natürlich, dann wird immer gegessen werden, muss immer mit die Frage, darf ich dir eine Suppe machen oder einen Tee oder, und so, aber ganz, ganz einfach. Es braucht diesen großen Respekt, weil Leiden ist eine große, intime Tätigkeit. Da stehe ich, der religiöse Mensch würde sagen, vor dem Herrgott, oder da stehe ich vor meinem Leben, oder da stehe ich vor mir selber, da stehe ich einfach vor den ganz großen Fragen. Da habe ich keine Worte. Der Betreffende selbst nicht und ich nicht. Da reichen die Worte nicht. Auch da hat Frankl ein sehr schönes Zitat. Wo alle Worte zu wenig wären, ist jedes Wort zu viel. Jedes ist alles zu viel. Es braucht die Ruhe, die Intimität, das einfach das. Die Fühlung aufnehmen mit dem Sein, das Sein trägt. Wenn wir das wieder spüren, da geschieht so viel, jenseits aller Worte. Und dann mit der Zeit wird das Gespräch aufkommen. Mit der Zeit mag der Leiden vielleicht etwas sagen. Die Frage mal ist sehr schwer. Wie geht's dir jetzt? Oder kann ich etwas für dich tun? Das sagen sie ja meistens nein. Also müssen sie selbst tun. Aber ich kann dann fragen, ist dir es recht, wenn ich noch etwas bleibe? Oder? Wenn ich morgen wiederkomme, oder? So. Es ist was ganz im Grunde Zartes, Feines, weil es intim ist. Und wenn wir das respektieren und miteinander teilen, dann machen wir machen nichts, dann nehmen wir teil an dem Großen, in dem wir alle stehen. Und das ist vielleicht das Wichtigste.
Vielen Dank. Ja, wir sind an der Schwelle.